SRF 1.
Uhr, Sie hören die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Der Polizeieinsatz in Maltas war verhältnismäßig, die Polizei nicht für den Suizid einer Frau verantwortlich, urteilt das Bezirksgericht.
Für die ganze Polizeiarbeit ist es wichtig, dieses Urteil, weil man jetzt mindestens weiß, wie man sich bei einem solchen heiklen Einsatz zu verhalten hat.
Sagt dazu der Anwalt des Polizeikommandanten. Die Hintergründe. Der Internetriese Google muss eine Riesenbuße bezahlen. Die EU-Kommission ist der Ansicht, er habe seine marktbeherrschende Stellung missbraucht. Dann, ein Gericht in Den Haag hält die Niederlande für mitverantwortlich am Tod von 350 Opfern von Srebrenica. Und die Agrarkonzerne werden immer mächtiger. Was das für Auswirkungen auf unsere Ernährung hat, klären wir im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute Mittag mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. Im März letzten Jahres hat die Luzerner Polizei eine Wohnung gestürmt. Eine Frau nahm sich während des Einsatzes das Leben. Nun hat das Bezirksgericht den Polizeikommandanten und seinen Kripo-Chef vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen. Den beiden Kaderpolizisten war vorgeworfen worden, sie hätten beim Polizeieinsatz in Maltas unverhältnismäßig gehandelt. Das Gericht sieht jedoch keine Fehler bei der Polizei. Zentralschweiz-Korrespondent Beat Vogt.
Während der ganzen Nacht hatte die Polizei damals, im März vor einem Jahr, das Haus in Maltas umstellt, in dem sich die 65-Jährige befand. Die Frau verweigerte dem Polizisten den Zugang, schoss gar mit einer Pistole aus dem Fenster und in der Wohnung. Gegen Mittag dann erteilte die Einsatzleitung den Befehl zur Stürmung. Die Frau bemerkte den Zugriff und erschoss sich. Trotzdem, die Stürmung sei zu Recht erfolgt, befindet das Bezirksgericht nun. Zur Erleichterung von Beat Hess, dem Verteidiger des Luzerner Kripo-Chefs.
Wir haben ein solches Urteil erwartet, weil wir immer überzeugt gewesen sind, dass die Polizei hier eine gute Arbeit geleistet hat.
Der Staatsanwalt hatte dies bestritten. Die Polizei hätte abwarten müssen, damit die Frau sich beruhigt und aufgibt, so wie es auch der Polizeipsychologe empfohlen hatte. Diese Möglichkeit habe zwar bestanden, sagte der Gerichtspräsident heute bei der Eröffnung des Urteils, aber auch zuwarten hätte Risiken in sich geborgen, so etwa die Gefahr, dass die Frau wieder schießen und sich oder gar Unbeteiligte verletzen würde. Insgesamt habe die Einsatzleitung die Risiken und Gefahren ihres Vorgehens sorgfältig abgewogen. Der Suizid der Frau sei nicht alleine auf den Einsatz der Polizei zurückzuführen. Das Urteil betreffe nicht nur die beiden Luzerner Polizeikader, sagt René Merz, der Verteidiger des Polizeikommandanten. Es habe schweizweite Bedeutung.
Ich denke, für die ganze Polizeiarbeit ist es wichtig, dieses Urteil, weil man jetzt mindestens weiß, wie man sich bei einem solchen heiklen Einsatz zu verhalten hat.
Das Gericht betonte die Grundsatzfrage, die der Fall aufgeworfen hatte, heute explizit. Der Polizei sei bei ihren Einsätzen erheblicher Handlungsspielraum einzuräumen, sagte der Gerichtspräsident. Alles andere wäre für polizeiliches Handeln fatal. Der Verlierer des Prozesses, Staatsanwalt Christoph Rüedi, sieht zumindest in diesem Punkt eine positive Seite.
Das Gerichtsverfahren hat gezeigt, dass es richtig und wichtig war, hier Anklage zu erheben, dass das Gericht schlussendlich über diese Fragen, insbesondere über die Frage des Handlungsspielraums, entscheidet.
Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Die Kläger lassen offen, ob sie das Urteil weiterziehen werden.
Beat Vogt. Nun zu Dominik Rolli mit weiteren Meldungen des Mittags.
Im Kanton Waadt sind insgesamt 3 Personen festgenommen worden, die verdächtigt werden, eine kriminelle Organisation zu unterstützen. Konkret sollen sie gegen das Verbot von Al-Qaida und IS verstoßen haben. Der Oberstaatsanwalt des Kantons Waadt bestätigte im Westschweizer Radio RTS einen Bericht der Zeitung Wertminüt. 2 Personen seien am Samstag auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Obon in Gewahrsam genommen worden. Die Festgenommenen seien dazu imstande gewesen, relativ schnell zur Tat zu schreiten, sagte der Oberstaatsanwalt. Rund 814.000 Unfälle haben die Unfallversicherer letztes Jahr in der Schweiz gezählt. Verglichen mit 2015 entspricht dies einer Zunahme von etwas mehr als einem halben Prozent. Weiter zeigt die von der SUVA geführte Statistik, dass es 2016 weniger Berufsunfälle gab, aber mehr Freizeitunfälle. Insgesamt 60% der Unfälle ereignen sich in der Freizeit. Jeden Tag rücken in der Schweiz mehr als 1200 Mal die Rettungsdienste aus. 70% dieser Fälle sind Notfalleinsätze. Das zeigen neue Zahlen des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums. In der Untersuchung heißt es auch, die Zahl der Rettungsdienste in der Schweiz sei gesunken. Im letzten Herbst gab es knapp 100 Rettungsdienste. Vor 25 Jahren waren es noch 250 gewesen. Dies heiße aber nicht zwingend längere Distanzen für einen Einsatz, denn knapp die Hälfte der befragten Rettungsdienste habe mehrere Standorte. Die Stadt Bern erhält ein Diabeteszentrum auf dem Areal des Inselspitals. Finanziert wird es durch eine Privatperson. Der Gründer des Medizinaltechnikunternehmens Ipsomed investiere 50 Millionen Franken, teilt der Kanton Bern mit. Das Diabeteszentrum Bern soll ein international führendes Forschungszentrum werden, heißt es weiter. Die Diabetes-Spezialisten würden in einen Neubau des Inselspitals einziehen. Bundesrat Johann Schneider-Ammann hat an der Konferenz der Europäischen Freihandelsassoziation EFTA teilgenommen. Themen bei dem Treffen gestern in Norwegen waren unter anderem Vereinbarungen zum CO2-Ausstoß oder die Ausweitung des Freihandelsabkommens auf Schwellenländer wie Indonesien, Malaysia, Vietnam oder Ecuador. Mitglied der EFTA sind neben der Schweiz auch Liechtenstein, Norwegen und Island. Der ehemalige französische Ministerpräsident Manuel Valls tritt aus der Sozialistischen Partei aus. Das sagte er gegenüber dem französischen Radiosender RTL. Valls war 37 Jahre lang Mitglied der Sozialisten. Er setzt sich für die Regierung von Präsident Emmanuel Macron ein. Bei einem Bombenanschlag in Kiew ist ein Offizier des ukrainischen Militärgeheimdienstes getötet worden. Das teilte das ukrainische Verteidigungsministerium mit. Der Sprengsatz war laut Angaben der Polizei im Auto des Getöteten versteckt. Mindestens eine weitere Person sei bei der Explosion verletzt worden. Der Waldbrand in der spanischen Provinz Huelva ist unter Kontrolle, das melden die Behörden. Der Brand war am Samstagabend bei Moguer im Südwesten des Landes ausgebrochen. Wieso, ist noch unklar. Es wurde zunächst befürchtet, die Flammen könnten einen nahegelegenen Nationalpark mit seltenen Tierarten erreichen. Der Fitnessstudio-Betreiber Kisa Training übernimmt seinen Konkurrenten Exerswiss. Das teilen die beiden Unternehmen mit. Sämtliche Mitarbeiter würden weiter beschäftigt. Damit kauft Kisa seine alten Fitnessstudios zurück. Vor 7 Jahren hatten sich die Schweizer Standorte von Kisa unter dem neuen Namen Exerswiss abgespalten. Später eröffnete Kisa Training neue Studios in der Schweiz. Das Wetter, heute ist es im Norden vorübergehend ziemlich sonnig, im Süden nur teilweise, bei schwülheißen 26 bis 30 Grad. Spätestens in der Nacht gehen teils heftige Gewitter nieder. Morgen ist es gewitterhaft und schwülwarm bei rund 22 Grad, besonders im Süden kann es heftig regnen.
Es ist die größte Buße, welche die EU je ausgesprochen hat, weil ein Unternehmen gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen haben soll. 2,4 Milliarden Euro, so viel soll Google bezahlen. Die EU-Kommission büßt den Internetriesen, weil er mit seinem Online-Shopping-Geschäft gegen das Gesetz verstoßen habe. Manuel Rentsch von der Wirtschaftsredaktion, was wird Google genau vorgeworfen?
Ja, es geht um das Einkaufen im Internet. Wenn wir zum Beispiel einen Laptop kaufen wollen im Internet, dann gehen wir vielleicht zuerst auf die Suchmaschine von Google. Dort gibt es ein Fenster mit dem Begriff Shopping und um das geht es. Wenn man auf Shopping klickt, dann kommen viele Suchergebnisse, eben zum Beispiel von Laptops, Kleidern oder was man auch immer braucht. Die EU-Kommission wirft Google nun vor, dass zuerst jene Angebote auftauchen von Firmen, mit welchen Google Geschäftsbeziehungen hat. Diese Angebote werden aus Sicht der EU viel besser positioniert als jene von anderen Online-Shops, mit welchen Google keine Verträge abgeschlossen hat. Die kommen laut den Behörden erst auf Seite 5 oder noch weiter hinten bei den Suchergebnissen. Die EU-Kommission schreibt, dass Google die marktbeherrschende Stellung missbraucht habe.
2,4 Milliarden Euro, das ist viel, das ist bitter. Die Buße ist aber nur das eine. Google muss auch sein Verhalten ändern. Was heißt das für den amerikanischen Tech-Giganten?
Ja, dass Google das Geschäftsmodell ändern soll, das ist schmerzhaft. Das tut sogar noch mehr weh als die eigentliche Buße von 2,4 Milliarden Euro. Google soll die Geschäftspraktiken innerhalb von 3 Monaten, innerhalb von 90 Tagen ändern. Das heißt, hier wird das Geschäftsmodell auf den Kopf gestellt. Das ist ein echtes Problem für den Tech-Giganten, denn dieses Online-Shopping ist sehr lukrativ. Es gibt auch bestehende Verträge, die nun geändert werden müssen. Wenn Google das Geschäft nicht innerhalb der geforderten Frist, eben dieser 90 Tage, ändert, dann wird die EU eine zusätzliche Buße verhängen von 5% des durchschnittlichen weltweiten Umsatzes des Unternehmens. Das würde teuer.
Danke für diese Einschätzungen, Manuel Rentsch. Ja, und so geht es im Rendezvous weiter. Die deutsche Kanzlerin und die Homo-Ehe. Sie ist nun auch dafür und nimmt der Diskussion damit den Wind aus den Segeln. Wahltaktik. Die Kirchen als soziale Stützen der Gesellschaft. Ihre Arbeit ist mehr wert, als sie dafür an Geld bekommen.
Wenn der Staat es machen müsste mit seinen Ansätzen, mit Profis und so weiter, dann käme es teurer, als wenn die Kirchen es machen.
Erkenntnisse aus dem Kanton Zürich. Und kurz vor eins, Champions League. Verliert SRF die Übertragungsrechte für die Königsklasse im Fußball? Der SRF-Sportchef nimmt Stellung. Zuerst dies. Das Massaker von Srebrenica. Es gilt als schlimmster Völkermord auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg. 8000 Muslime wurden von serbischen Einheiten getötet. Nun hat ein Gericht in Den Haag auch den Niederlanden eine teilweise Mitschuld gegeben, wie bereits die Vorinstanz. Denn die bosnische Enklave Srebrenica stand zu jener Zeit, 1995, unter dem Schutz niederländischer Blauhelmsoldaten. Aber es gelang ihnen nicht, die tausenden muslimischen Flüchtlinge zu beschützen. Deswegen hatten deren Angehörigen den niederländischen Staat verklagt. Elsbeth Gucker, Sie haben den Prozess für uns beobachtet. Was genau lastet das Gericht den Niederlanden an?
Die niederländischen Blauhelme, die hätten beim Abtransport der Muslimmänner aus der Enklave von Srebrenica nicht mithelfen dürfen. Die Blauhelme hätten wissen können und wissen müssen, dass die Männer sehr große Gefahr liefen, durch die bosnischen Serben ermordet zu werden. Es gibt ja diese berühmten Bilder aus den heißen Julitagen 2015. Darauf ist zu sehen, wie die Blauhelme eine Art Korridor bilden, damit die Flüchtlinge in die bereitstehenden Busse einsteigen können. Dadurch, sagte heute die Richterin der zweiten Gerichtsinstanz, durch diese Aufstellung der Blauhelme sei es für die bosnischen Serben ganz einfach gewesen, die Männer zwischen den Frauen, Kindern und den Senioren herauszugreifen. Es wäre besser gewesen, wenn die Blauhelme versucht hätten, die Muslimmänner zurückzuhalten, urteilte das Gericht.
Müssen die Niederlande nun Entschädigungen zahlen?
Das müssten sie. Laut dem Gericht liegt die Überlebenschance der 350 Männer, um die es in diesem Verfahren konkret geht, bei 30%, also eine Überlebenschance von 30%. Und deshalb müsse der Staat den Angehörigen 30% des erlittenen Schadens vergüten. Wie viel das ist, das steht jetzt noch nicht fest.
Die Angehörigen der Opfer hatten gegen das Urteil Berufung eingelegt. Sie sind der Ansicht, die Niederlande seien für weitaus mehr Todesopfer verantwortlich. Warum hat das Gericht diese weitere Klage zurückgewiesen?
Man muss sich die damalige Situation vor Augen halten. Die Hallen auf dem Gelände des Dutchbat, des niederländischen UNO-Bataillons, die waren hoffnungslos überfüllt. Da waren mehrere tausend Flüchtlinge. Es war heiß, 30 Grad, es gab kaum Wasser. Die Situation sei absolut lebensbedrohlich gewesen, sagte die Richterin heute. Wenn noch mehr Flüchtlinge gekommen wären, dann hätte sich die Lage noch weiter verschlimmert. Das Dutchbat habe schlicht und einfach keine Flüchtlinge mehr aufnehmen können.
Auch die Niederlande waren mit dem ersten Urteil nicht zufrieden. Ihre Blauhelme hätten gegen die serbische Übermacht gar nichts ausrichten können, sagen sie. Was haben die Richter zu diesem Argument gesagt?
Das Gericht sagt hier ganz klar, nein, die Blauhelme hätten, wie erwähnt, mit allen Mitteln verhindern müssen, dass die Männer die Enklave verlassen und so in die Hände der bosnischen Serben gelangen. Und auch das andere Argument, das Argument vom Chaos, das ließen sie nicht gelten. Hätten die Blauhelme nicht beim Abtransport der Flüchtlinge mitgeholfen, dann wäre das totale Chaos entstanden und hätten die bis auf die Zähne bewaffneten Soldaten von General Mladic die Flüchtlinge in die Busse geprügelt. Das machte der Staat immer wieder geltend. Lieber ein Chaos als noch mehr tote Muslimmänner, entgegnete heute das Gericht und fügte an, wäre tatsächlich ein Chaos entstanden, wären möglicherweise andere Entscheidungen gefallen. Und zudem, so die Richterin, gäbe es keinen Grund anzunehmen, dass die Serben sogleich von ihren Waffen Gebrauch gemacht hätten.
Es ist der erste Fall, Elsbeth Gucker, in dem ein Heimatstaat von UN-Truppen für Kriegsverbrechen mitverantwortlich gemacht wird. Was bedeutet das?
Nun, die UNO, die gilt als immun. Und wenn da jetzt ein Staat für das Handeln seiner Friedenssoldaten verantwortlich gemacht wird, könnte das natürlich eine Signalwirkung für kommende Friedenseinsätze haben. Ein Staat könnte sich jetzt sagen, ja, wenn das so ist und ich unter dem UNO-Schirm nicht mehr immun bin, dann schicke ich lieber keine Soldaten mehr in ein Krisengebiet.
Danke für Ihre Informationen, Elsbeth Gucker. Die Ehe für alle, also auch für homosexuelle Paare, ist in Deutschland plötzlich in aller Munde. Alle Parteien sind dafür, mit Ausnahme von CDU, CSU und der AfD. Nun schwenkt Kanzlerin Merkel um. Und das zeigt exemplarisch, wie sie mit Themen umgeht, die andere Parteien lanciert haben. Aus Berlin, Peter Vögeli.
Zuerst verkündeten die Grünen an ihrem Parteitag Mitte Juni, ohne die Einführung der sogenannten Ehe für alle gehen wir in keine Regierung. Eine gute Woche später lobte FDP-Chef Christian Lindner die Grünen, eigentlich seine Erzfeinde, explizit dafür. Er finde diese Haltung überraschend und mutig, sagte er in einem Zeitungsinterview. Passen da zwei zusammen, auch auf Bundesebene? Die CDU sei mit ihren Vorbehalten gegenüber einer gesellschaftspolitischen Realität alleine, stichelte Lindner. Tatsächlich. An diesem Wochenende stellte auch SPD-Chef Martin Schulz einmal mehr am Programmparteitag unmissverständlich klar. Die Sozialdemokraten würden in keine Regierungskoalition eintreten, die nicht die Ehe für alle in ihr Programm schriebe. Und eine Umfrage des ZDF-Politbarometers hat vor wenigen Tagen ergeben, 3 von 4 Deutschen sind für die gleichgeschlechtliche Ehe. Auch alle Parteien sind dafür, mit Ausnahme von CDU, CSU und AfD. Und wie löst Angela Merkel das Problem? In einem Gespräch, organisiert von der Zeitschrift Brigitte, erklärte sie gestern, sie sei im Grunde auch dafür. Sie wünsche sich eine Diskussion, die, Zitat, eher in Richtung einer Gewissensentscheidung gehe. Sie sei bekümmert, dass diese sehr individuelle Frage Gegenstand von Parteitagsbeschlüssen und plakativen Dingen sei. Damit hat sie die Bemühungen ihrer Gegner einmal mehr unterlaufen und die eigenen Parteitagsbeschlüsse sanft außer Kraft gesetzt. Das ist Merkel-Taktik in Reinkultur. Und nun kommt auch noch die SPD zu Hilfe. Angela Merkel möchte über die Ehe für alle in der nächsten Legislatur abstimmen lassen, ohne Fraktionszwang, als Gewissensentscheidung. Heute hat die SPD erklärt, sie wolle eine Abstimmung noch diese Woche erzwingen. Wenn ohne Fraktionszwang, wenn jeder und jede nach seinem Gewissen abstimmen wird, dann wird die Ehe für alle mit haushoher Mehrheit angenommen. Die SPD hätte es durchgesetzt und Kanzlerin Merkel würde sich den Erfolg auf ihre Fahne schreiben. Wie immer.
Zwölf Minuten vor eins. Der Nachbar duscht und duscht und duscht. Die Nachbarin lässt auch in der Nacht die Wohnung hell erleuchtet. Aber alle im Haus zahlen gleich viel für Strom und Wasser. Dies möchte das Bundesamt für Energie ändern. Mieterinnen und Mieter sollen künftig erfahren, ob sie mehr oder weniger Wasser und Strom verbrauchen als der Durchschnitt in ihrem Haus. Als Ansporn, Energie zu sparen. Klaus Ammann.
Ob der Wasserhahn nach Gebrauch wieder geschlossen wird oder nicht, das macht einen großen Unterschied. Patrick Lanter, der Präsident des Schweizerischen Verbandes für Wärme- und Wasserkostenabrechnung, stellt fest:
Es ist so, dass Wasser und Wärme in einer Durchschnittswohnung auch für einen Neubau 1200 Franken kostet und die Spreizung sich bewegt zwischen 600 und 2000 Franken. Das sind also ganz substanzielle Beträge. Man kann sagen, Faktor 3 im Wasser- und Energieverbrauch sind üblich. Und da lohnt es sich schon genau hinzuschauen. Einerseits natürlich im Sinne des Portemonnaies und andererseits natürlich auch im Sinne der Umwelt.
Der Verband hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Energie, dem Hauseigentümer und dem Mieterverband ein neues Abrechnungsmodell entwickelt, das freiwillig bleibt. Einerseits wird neu zum Beispiel auch die Energie zum Kühlen in die gleiche Rechnung integriert. Andererseits sagt das neue Modell der Mieterin oder dem Mieter auch gleich, wo er oder sie steht. Patrick Lanter.
Verbrauche ich mehr als im Vorjahr? Wie stehe ich da? Verbrauche ich mehr Wasser als der Durchschnitt? Verbrauche ich mehr Wärme als der Durchschnitt? Und das soll ja einen Sparanreiz schaffen, respektive einen bewussten Umgang mit Energie und Wasser.
Der Mieter kann sich nicht mit dem Nachbarn direkt vergleichen, aber mit dem Durchschnitt der ganzen Liegenschaft. So hofft man beim Bundesamt für Energie, dass in energieeffizienten Gebäuden die theoretischen Verbrauchswerte in der Praxis besser erreicht werden. Eine Studie hat im vergangenen Jahr nämlich gezeigt, dass in vielen Minergie-Mehrfamilienhäusern viel mehr Strom und Warmwasser verbraucht wird, als im Voraus berechnet. Das Manko des neuen Modells, es kommt nur in Neubauten oder generalsanierten Altbauten zur Anwendung. In der Schweiz wird aber in rund 2/3 aller Mehrfamilienhäuser noch gar nicht auf die Wohnung genau gemessen, wer wie stark heizt und wie viel Wasser verbraucht. Die Mehrheit der Mieterinnen und Mieter zahlen einen Durchschnittswert für Wasser und Energie, abhängig von der Größe und der Lage ihrer Wohnung, aber unabhängig davon, ob sie sparsam sind. Patrick Lanter vom Verband für Wärme- und Wasserkostenabrechnung würde das gerne ändern.
Wir versuchen das von der Branche, dass man das dort auch anwendet, aber es ist in vielen Kantonen ist es für Altbauten eben auch nicht vorgeschrieben und da sind uns halt auch ein Stück weit die Hände gebunden.
Die Anbieter hoffen nun, dass sie mit ihrem neuen freiwilligen Modell so große Anreize setzen zum Energie- und Geldsparen, dass auch Besitzer von älteren Bauten auf Druck der Mieter freiwillig beginnen, genauer zu messen und verbrauchsabhängig zu verrechnen.
Der Bericht von Klaus Ammann. Die großen Schweizer Landeskirchen, die katholische und die reformierte, verlieren laufend Mitglieder. Die Kirchen scheinen an Bedeutung zu verlieren. Aber sie leisten auch Arbeit, von der nicht nur die Kirchgänger profitieren. Jugendarbeit zum Beispiel, Seniorenhilfe oder Angebote für Migranten. Der Kanton Zürich hat wissen wollen, welchen Wert diese Arbeit hat und hat eine Studie in Auftrag gegeben. Was dabei herausgekommen ist, im Bericht von Zürich-Korrespondent Christoph Brunner.
Es mag auf den ersten Blick seltsam anmuten, dass die Studie auch Hochzeiten, Abdankungen oder Taufen als kirchliche Tätigkeiten mit einer gesamtgesellschaftlichen Bedeutung einstuft. Aber die Erklärung leuchtet ein. Genau diese Anlässe werden zu großen Teilen von Leuten genutzt, die nicht Mitglied einer Kirche sind. Noch wichtiger seien aber die zahlreichen sozialen Angebote der beiden großen Landeskirchen, wie Simon Hofstetter vom Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund sagt.
Im sozialen Bereich haben wir eine ungemein breite Palette von Angeboten. Angebote für Senioren, für Betagte, aber auch für deren Angehörige. Dazu kommen vielfältige Angebote im Migrationsbereich.
Und Daniel Kosch von der römisch-katholischen Zentralkonferenz der Schweiz erwähnt die kirchliche Jugendarbeit und die vielen kulturellen Veranstaltungen in den Kirchen und Kirchgemeindehäusern.
Gerade auch in den ländlichen Gebieten sind das die Versammlungsräume, die zur Verfügung stehen, vielleicht neben einem Gemeindesaal, wo Menschen sich treffen können, wo Kinder sich treffen können in ihrer Freizeit. Und dann hilft das ja auch, dass die Gemeinden einen Zusammenhalt haben. Das sind wichtige Beiträge.
In der Studie der Universität Zürich werden insgesamt mehr als 86'000 Angebote der Zürcher Kirchgemeinden ausgewertet. Angebote, hinter denen viel Freiwilligenarbeit steht. Die Studie spricht von 1,9 Millionen freiwillig geleisteten Arbeitsstunden. Viele Kantone seien auf diese Arbeit der Kirchen angewiesen, sagt Daniel Kosch.
Wenn die Kirchen das nicht mehr machen würden, dann müsste der Staat einspringen und müsste das übernehmen. Und wenn der Staat es machen müsste mit seinen Ansätzen, mit Profis und so weiter, dann käme es teurer, als wenn die Kirchen es machen.
Die gesamtgesellschaftliche Arbeit der Kirchen habe einen materiellen Wert von 65 Millionen Franken, heißt es in der Studie der Universität Zürich. Das ist deutlich höher als die 50 Millionen Franken, die der Kanton Zürich jedes Jahr den Kirchen zur Verfügung stellt, um solche Angebote zu finanzieren. Der Kanton bekommt von den Kirchen also mehr zurück, als er bezahlt. Simon Hofstetter von der Reformierten Kirche hofft, dass dies auch in anderen Kantonen wahrgenommen wird. Denn die Finanzierung der kirchlichen Angebote sei von Kanton zu Kanton verschieden. In manchen gebe es fixe Beiträge und die Kirchensteuer, wie im Kanton Zürich. In anderen bezahle der Kanton die Pfarrerlöhne. Problematisch sei die Situation vor allem in der Romandie. Dort gebe es fast keine staatliche Unterstützung. Und entsprechend kleiner sei dort auch die Bereitschaft für freiwillige Arbeit bei kirchlichen Angeboten.
Das hat also so etwas wie eine Hebelwirkung. Starke Kirchen gleich sehr starkes soziales Angebot, und wo das geschwächt wird, leidet auch das gesamte Supportsystem mit Ehrenamtlichen rundherum.
Unmittelbaren Einfluss hat die Studie vorerst aber nur im Kanton Zürich. Dieser nimmt die Studie nun als Basis, um künftig die Höhe der Beiträge an die Landeskirchen festzulegen.
Die Kirche leistet also mehr, als sie dafür Geld bekommt. In Auftrag gegeben hat die Studie die Zürcher Justizdirektorin Jacqueline Fehr. Pascal Kaiser hat sie gefragt, muss der Kanton nun mehr bezahlen?
Die Kirchen im Kanton Zürich leisten sehr viel für die gesamte Gesellschaft. Es ist mehr, als der Kanton sie dafür bezahlt. Das ist aber auch richtig so, weil das Gesetz nicht von einer Kostendeckung ausgeht, sondern von einem Kostenbeitrag.
Aber muss dieser Beitrag erhöht werden? Braucht es mehr?
So wie die Studie das ausweist, ist der Beitrag gerechtfertigt in dieser Höhe. Es sind gut 80%, die damit auch gedeckt werden. Das ist eine gute Zahl und macht es den Kirchen auch möglich, ihren Spielraum zu haben für mehr Leistungen, die sie eben auch ohne, dass sie dafür direkt Geld bekommen, erbringen möchten.
Also Sie gehen davon aus, dass der Kantonsrat im nächsten Jahr den gleichen Betrag für die Periode 2020 bis 2025 sprechen wird?
Ich gehe davon aus, dass diese bisher 50 Millionen so gesetzt sind und dass die Kirchen weiterhin mit diesem Betrag rechnen können.
Diese 50 Millionen Franken sollen der Gesellschaft zugutekommen. Das sind kirchliche Angebote auch für Menschen, die keine Kirchensteuer bezahlen. Wie stellt der Kanton sicher, dass auch Angebote, dass genau diese Angebote damit unterstützt werden?
Die Studie hat das sehr genau erhoben in Zusammenarbeit mit den Kirchgemeinden. Die mussten ihre Tätigkeiten beschreiben und dabei auch ausweisen, wie viel Prozent der Leistungen auch von Nichtmitgliedern genutzt werden. Und die Studienautoren haben diese Angaben dann anschließend überprüft.
Die Studie empfiehlt, andere Glaubensgemeinschaften auch mit einzubeziehen, Geld auch an griechisch-orthodoxe Gemeinschaften und muslimische Gemeinschaften auszuzahlen. Was halten Sie davon?
Das jetzige Kirchengesetz macht es nicht möglich, Gelder an andere Gemeinschaften wie zum Beispiel griechisch-orthodoxe zu zahlen, obwohl diese ähnliche Leistungen erbringen. Prüfen könnte man allenfalls, ob es über gezielte Leistungsaufträge für ganz spezifische Leistungen, zum Beispiel in der Jugendarbeit, Möglichkeiten gäbe. Bisher wurde das aber noch nie angewendet.
Sagt die Zürcher Justizdirektorin Jacqueline Fehr auf Fragen von Pascal Kaiser. Spielt sich die Champions League in Zukunft auch in der Schweiz im Bezahlfernsehen ab und nicht mehr im Schweizer Fernsehen SRF? Der Blick schreibt heute, Teleclub habe sich ab 2018 die Rechte an der Fußball-Königsklasse gesichert. Können Sie das bestätigen? Das habe ich Roland Mägerle gefragt, den SRF-Sportchef.
Zu diesem Thema kann ich einzig sagen, dass die Rechte für die Champions League ab der Saison 18-19 in der Schweiz noch nicht vergeben sind. Das Ausschreibungsverfahren, das läuft weiterhin. Die Verhandlungen dauern an und zu laufenden Verhandlungen gibt die SRG grundsätzlich keine Auskunft.
Wovon hängt es denn ab, ob die SRG, ob SRF weiterhin diese Rechte haben kann?
Man muss sehen, und wenn man ins Ausland blickt, ist das so, dass ein Markt besteht für dieses Premium-Produkt Fußball. Es gibt nun auch in der Schweiz Bezahlfernsehen mit eben Teleclub oder auch UPC. Und wenn solche Pay-TV-Sender sich Rechte sichern wollen, dann begehren sie auch Exklusivitäten. Und das heißt dann, dass es für den Free-TV-Anbieter sicher schwieriger wird, solche Rechte zu erwerben.
Welche Möglichkeiten sehen Sie denn für die Zukunft für SRF? Was wäre das beste Szenario, was das schlechteste?
Also grundsätzlich können wir ja weiterhin sagen, dass wir ein sehr breites Sportangebot dem Publikum bieten können. Wir haben für die nächsten 3 bis 5 Jahre grundsätzlich eigentlich in allen Bereichen, auch im Fußball, die Rechte breit uns sichern können. Es ist jetzt noch die letzte große Verhandlung bezüglich Champions League, die läuft. Und auch hier bin ich zuversichtlich, dass wir dem Publikum auch in Zukunft Fußball anbieten können.
Die Entwicklung im Ausland zeigt aber, immer mehr Sportgroßanlässe sind nur noch im Bezahlfernsehen zu sehen. Eben die Champions League, die Sie erwähnt haben, aber auch Olympische Spiele etc. Müssen auch wir uns darauf einstellen in der Schweiz, dass wir für solche Angebote künftig zusätzlich bezahlen müssen?
Das ist schon so, das habe ich immer wieder betont. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir mit Gebührengeldern diesen Sport im Komplettpaket auch in Zukunft anbieten können. Wir versuchen das, aber es geht natürlich in die Richtung, dass für solche Inhalte zusätzlich bezahlt werden muss. Darum können wir uns in der Schweiz noch glücklich schätzen, wo wir dank den Gebührengeldern doch immer noch ein sehr breites Sportangebot mit bis zu 100 Sportarten, 25 Sportarten im Live-Bereich berichten dürfen.
Aber zusichern können Sie es unserem Publikum nicht, dass man ab 2018 die Champions League noch im Schweizer Fernsehen sieht?
Nein, garantieren kann ich das nicht, weil einerseits eben, wie ich bereits erwähnt habe, die Verhandlungen noch laufen, wir dazu keine Auskünfte erteilen können. Aber man muss auch sehen, das Sportbudget, die Mittel bei der SRG sind begrenzt. Im Durchschnitt pro Jahr gibt die SRG 51,2 Millionen Schweizer Franken aus für Sportrechte. Und da sprechen wir nicht nur von Fußball oder anderem Premiumsport, sondern dahinter stehen rund 100 Sportverträge.
SRF-Sportchef Roland Mägerle hier im Rendezvous. Gleich auf SRF 1 und 4, Agrarkonzerne bestimmen immer mehr, was wir essen. Wie gefährlich ist diese Entwicklung? Wir reden darüber im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Dominik Rolli.
Der Internetkonzern Google muss eine Rekordstrafe von 2,4 Milliarden Euro zahlen. Verhängt hat sie die EU-Kommission, weil Google seine Marktmacht missbrauche. Es geht um Googles Shopping-Suche, bei der der Konzern seine Konkurrenten benachteilige. Ein Polizeieinsatz im luzernischen Maltas, bei dem sich eine Frau im März 2016 das Leben genommen hatte, hat für die Verantwortlichen vorerst keine rechtlichen Konsequenzen. Das Bezirksgericht Kriens hat 2 Polizeichefs in erster Instanz freigesprochen. Ihnen war fahrlässige Tötung vorgeworfen worden, weil sie zu schnell die Stürmung der Wohnung angeordnet hätten. Und im Kanton Waadt sind 3 Personen festgenommen worden, die gegen das Verbot von Al-Qaida und IS verstoßen haben sollen. Laut dem Waadtländer Oberstaatsanwalt wären die 3 imstande gewesen, relativ schnell zur Tat zu schreiten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.